Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können. Doch die ersten beiden Folgen dieses Podcasts wollen wir zunächst etwas anders gestalten. Mein erster Gast ist Dr. Rainer Esser. Seit 1999 ist er Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe. Er weiß, was es heißt, Markenvertrauen aufzubauen. Seit er die Geschäftsführung bei der Zeit übernommen hat, ist die Marke beachtlich gewachsen. Und das trotz der schwierigen Bedingungen in der Medienbranche. Mit Rainer Esser will ich besprechen, was eine gute Marke ausmacht, welche Marken er für besondere Marken hält und wie er seine eigene aufgebaut hat. Welche Vision hat Rainer Esser für die Marke Zeit? Welche Unternehmungen des Verlags sind in die Hose gegangen und wie behält ein Verlagshaus in der Transformation die Nase vorn? Ich habe nachgefragt. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Also auf den Tag habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, Rainer Esser im Podcast zu haben von der Zeit. Hallo Esser, toll, dass Sie da sind in Ihrem Haus, by the way.
Danke, danke. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, das habe ich total gerne gemacht. Wir legen direkt los. Wir sprechen in diesem Podcast über die Marken des Jahrhunderts. Herr Esser, was macht für Sie eine gute Marke aus?
Eine richtig gute Marke, die hat Charakter, Bekanntheit, die ist authentisch, glaubwürdig, Menschen vertrauen ihr. Das sind Bestandteile einer erfolgreichen Marke.
Und also welche Marke, jetzt außerhalb der Zeit logischerweise, bewundern Sie und warum zum Beispiel?
Ich mag gerne die Marke Sixt. Die Marke Sixt ist so einheitlich, frech, präsent an den Flughäfen und auch der Service, der dort geleistet wird, ist 1A, einheitlich, freundlich. Die Markenführung ist sehr einheitlich. Und es wird Qualität geliefert. Ich gehe da sehr gerne hin. Eine andere Marke ist BMW. Also Autos haben ja Ups und Downs und BMW ist kontinuierlich positiv besetzt. Gute Autos, steht für Sportlichkeit, für tolles Design und das sehr, sehr konstant, was auch zu einer guten Marke gehört. sehr konstant auf diesem hohen Qualitätsniveau. Marken in der Mode, also Chanel ist eine besonders schöne klar. Luxusmarke, die auch ihre Aura, Karl Lagerfeld getrieben, aber jetzt auch, nachdem er nicht mehr dabei ist, sehr hohes Niveau hält, feine, exklusive Marke für hohe Qualität steht. Und dann vielleicht im etwas sportlicheren Segment mag ich Marco Polo gerne. Die haben jetzt Toni Kroos als Markenbotschafter verpflichtet. Das ist ein toller Move, sehr sympathischer, gerade neu aufgeladener Fußballspieler durch die Fußball-WM, durch seine Rückkehr in die Fußballnationalmannschaft.
Sie haben die ersten drei Marken, die Sie genannt haben, die haben ja alle ein sehr großes Gedächtnis. Ist das für eine Marke hilfreich, wenn man ein großes Gedächtnis hat?
Das ist sicherlich für eine Marke sehr hilfreich, wenn sie eine Konstanz hat über Jahre, über Jahrzehnte. Konstanz, Qualität, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Authentizität.
Mhm. Und wie bleibt dann eine Marke auf Dauer oder über einen langen Zeitraum erfolgreich?
Naja, sie muss sich dann auch immer wieder neu erfinden. Ne? Also wenn ich jetzt an die Zeit denke, wir sind erfolgreich, weil wir uns immer wieder an die Spitze der Innovation stellen, wenn es neue Dinge gibt im Markt, also Community-Gedanke zum Beispiel, dass wir viel stärker jetzt mit unseren Leserinnen und Lesern im Gespräch sind, viel mehr für sie machen, ihnen Veranstaltungen ständig bieten, Newsletter, Podcasts. Oder Stichwort Podcast, das ist so vor 5 Jahren aufgekommen. Wir haben uns voll auf Podcast gesetzt und haben 27 Podcasts und gelegentlich 20 Millionen Downloads wow. im Monat. Oder TikTok. Ja. Wir hören es, dass die jungen Leute alle auf TikTok sind. Ne? Und wenn sie selber mal auf TikTok gehen, es macht einen ja süchtig. Nun, wenn sie halt weniger auf Zeit online unterwegs sind, sondern mehr auf TikTok, dann müssen wir halt auch auf TikTok sein. Also haben wir jetzt ein 5-köpfiges TikTok-Team und sind sehr erfolgreich auf TikTok unterwegs. Also auch wenn es nicht einen direkten Return bringt, muss man trotzdem da auf diesen Plattformen sein, wo junge Leute sind, damit die Marke jung und dynamisch bleibt. Und diese Videos, die dort gemacht werden, diese Hochkant-Videos, sind ja wahnsinnig amüsant. Die zeigen wir jetzt auch auf Zeit online.
Sie haben doch auch eine Dame, die so erfolgreich ist, eine Kollegin, die das bei Ihnen macht auf TikTok. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Haben Sie einen Podcast erwähnt?
Naja, unsere Sabine, die auch Zeitverbrechen
ja,
macht.
Genau.
Die ist jetzt nicht ganz in der Altersgruppe, die sehr stark bei TikTok ist, aber das spielt keine Rolle.
Genau.
Die ist halt cool, die macht Zeitverbrechen und Zeitverbrechen wird vor allen Dingen von jüngeren Leuten gehört, vielen Frauen gehört und für die ist Sabine Rückert eine Ikone. Ne? Und diese Ikone ist auch auf TikTok sehr erfolgreich für uns.
Also ich finde, das ist ja total interessant, was Sie erzählen, auch für die Zuhörer, wie viele Interaktionspunkte Sie als Marke zu Ihren Kunden schaffen. Sie haben mal in einem Podcast gesagt, es gehört mehr dazu, als nur 2 Interaktionen im Jahr zu haben, die Rechnung zu schreiben 2-mal im Jahr und 1-mal am Wochenende die Zeitung zu liefern. Jetzt haben Sie mal aufgezeigt, wie breit die Bandbreite ist. Ich habe diesbezüglich noch eine andere Frage. Jetzt bei den Marken, die Sie vorhin genannt haben, dann ist es so offensichtlich, ja klar. Aber wie steht es darum eigentlich, wie wichtig ist es eigentlich, dass ein Unternehmen, egal was es macht und wie groß es ist, eine Markenidentität hat?
Das Unternehmen ist ja auch für seine Mitarbeitenden da. Und die Kolleginnen und Kollegen, die ich hier bei der Zeit habe, also sind stolz darauf, hier im Haus zu arbeiten, weil sie für eine Marke arbeiten, die draußen glaubwürdig ist, die Vertrauen erreicht hat und auch in der Gesellschaft etwas bewirkt. Wir machen ja auch Initiativen, wie Deutschland spricht, wo wir im ganzen Land auch mit Partnerverlagen Menschen dazu aufrufen, sich zu treffen, zu diskutieren. Und unsere Initiative Zusammenland, die wir zusammen machen mit der Süddeutschen, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Tagesspiegel und Ströhr, wo wir uns einsetzen für Vielfalt in der Gesellschaft und gegen Ausländerfeindlichkeit. Also wir haben nicht nur unsere publizistischen
Aktivitäten, ja.
Unsere publizistischen wir haben nicht nur unsere Produkte im Publizismus, in der Publizistik, sondern wir machen auch, als Verlag treten wir auch in Erscheinung mit Aktionen, um draußen die Menschen ein bisschen aufzurütteln.
Und ich glaube, das andere ist ja auch mit dem Versprechen, was Sie haben, durchaus, dass man ambitioniert ist.
Wir setzen uns jedes Jahr das Ziel, dass wir wachsen wollen, dass wir einen größeren Einfluss noch in der Gesellschaft haben, dass wir noch stärker auftreten, dass die Marke Zeit noch kraftvoller unterwegs ist und noch für mehr Menschen ein Anker ist auch in ihrem Leben.
Ja, toll. Vor allen Dingen auf der einen Seite, weil Sie so viel zu sagen haben, das Wachstum nicht des Wachstumswillens, der Ertragssituation, sondern draußen noch viel mehr Menschen mit den vielen Inhalten zu erreichen.
Ja, es geht darum, dass wir draußen noch stärker sind. Es geht nicht um die Maximierung des Profits.
Jetzt haben Sie ja mit sehr vielen Unternehmen zu tun. Sie kommen mit vielen Marken in Kontakt. Was für Fehler beobachten Sie, die häufig gemacht werden im Kontext einer Marke?
Ich rede ungern über Fehler von anderen. Ich schaue mir an, dass wir möglichst wenig Fehler machen und aus den Fehlern, die wir machen, auch lernen. Die Marke Zeit hatte auch ihre Probleme. Vor 30 Jahren hat die Marke Zeit damals den Fehler gemacht, dass sie ein bisschen selbstzufrieden geworden war und sich nicht wieder neu erfunden hat, nicht mit dem Zeitgeist gegangen ist, sondern so geblieben ist, wie sie in den 80er Jahren groß geworden ist. Mit tollen Meinungen, tollen Autoren, aber alle Herrschaften waren ein bisschen in die Jahre gekommen und die Innovation fehlte in den 90er Jahren. Das hat damals die Marke Zeit etwas schwächer gemacht. Ne?
Das ist, Sie sprechen einen tollen Punkt an. Wie schafft man das eigentlich über all die Jahre, dass man immer mit der Ambition oder mit dieser guten Körperspannung den Tag beginnt und schafft das über die Vielzahl der Kolleginnen und Kollegen, das aufrechtzuerhalten?
Körperspannung, das ist, oder überhaupt die Spannung aufrechterhalten, das ist entscheidend. Ja? Wie mir das gelingt, nun, ich selber beginne den Tag, indem ich kurz nach 7 aufstehe und an die Alster laufe und wenn ich ein bisschen Zeit habe, um die Alster laufe und anschließend kalt dusche. Das gibt eine ungeheure Spannung zum Tag.
Ich kann es mir gerade vorstellen.
Und ich habe ein gutes Team um mich herum und die sind auch gut drauf und wir setzen uns halt immer wieder ambitionierte Ziele und challengen uns und ich möchte, dass wir halt jedes Jahr eine Reihe von neuen Produkten auf den Markt bringen, neue Ideen realisieren. Das macht mir Spaß. Das ist der Spaß an meinem Job, mit meinen Kolleginnen und Kollegen Neues auf die Straße zu bringen, zum Nutzen unserer Leser.
Zur Marke Zeit. Die Zeit und die Zeit Verlagsgruppe gelten seit Jahrzehnten als Institution der deutschsprachigen Medienbranche. Was haben der Verlag und seine Publikationen denn so richtig gemacht?
Wir haben kontinuierlich investiert. Als ich kam vor 25 Jahren, da waren wir so 90 Redakteure. Heute sind wir alle zusammen 500 Redakteure. Also in einer Zeit, in der viele Häuser eher das Personal abgebaut haben, haben wir aufgebaut, haben halt permanent investiert in die Qualität, in die Vielseitigkeit auch der Themen, über die wir berichten. Und das zahlt sich aus. Also Investitionen zahlen sich aus. Wir haben es praktisch gemacht, ähnlich wie die Autoindustrie, als in den 70er Jahren die Japaner kamen. Haben sie ihre Autos besser gemacht. Neue Produkte wurden schneller in den Markt gedrückt und das Marketing wurde ausgebaut. Und so haben die deutschen Autos damals wieder ordentlich Fahrt aufgenommen. Ne? Und so ist es in allen Industrien, wenn es mal eine schwächere Phase gibt, dann muss man natürlich immer sparen, aber sparen ist das kleine Einmaleins. Das große Einmaleins und die Kür ist, halt besser zu werden, neue Produkte rauszubringen, besser zusammenzuarbeiten und zu investieren an den Stellen, die einen dann wieder stärker machen.
Sie haben es eingangs gesagt, diese Vielzahl der Produkte, ich sag mal, Portfolios oder nennen wir es Universum, ist ja egal. In wie vielen dieser Produkte steckt Ihre Handschrift drin? Sie sind jetzt 25 Jahre im Unternehmen.
Nun, in aller Unbescheidenheit, kaum eine Idee für ein neues Produkt kommt originär von mir. Ein paar schon, aber die Mehrzahl, bei weitem die Mehrzahl, kommt von Kolleginnen und Kollegen. Und mein Job ist es, die Ideen, die hier im Haus sind, auf die Straße zu bringen, mit den Kolleginnen und Kollegen, von denen sie kommen, zu realisieren. Das ist mein Job. Ne? Nicht meine Ideen jetzt hier monstranzartig versuchen, immer durchzubringen, sondern wenn ein Kollege eine gute Idee hat, dann ist das schon mal sehr gut, weil dann hat der Kollege und ich, dann sind schon zwei hinter dieser Idee. Wenn ich eine gute Idee habe, dann bin es halt nur ich. Ne? Also insofern schaue ich, dass ich möglichst viel meinen Kolleginnen und Kollegen helfe, ihre Ideen umzusetzen und Ressourcen dafür irgendwo herzubekommen, dass ich möglichst viel umsetze, was andere Leute sich hier im Haus ausgedacht haben.
Im Spannungsfeld in dieser Vielzahl der Produkte, im Spannungsfeld mit der Markenidentität, ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite hilft die sehr stark, Produkte zu lancieren, aber auf der anderen Seite, Sie haben es ja vorhin gesagt, kann man auch nicht alles lancieren, weil der Kunde einem das nicht abnimmt oder sagt, was macht ihr denn jetzt? Wie geht man damit um, dass man quasi der Markenidentität treu bleibt, darauf einzahlt und aber trotzdem noch das Experiment wagt?
Och, das ist relativ einfach. Schauen Sie, wir haben zum Beispiel Zeitverbrechen auf den Weg gebracht. Die Zeit und Verbrechen, das ist jetzt nicht so eine direkte Assoziation.
Das wird man jetzt nicht glauben, genau, ja.
Nicht direkt, nur wir haben ein sehr schönes Magazin. Wir haben eine Seite Verbrechen in der Zeit und wir haben einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland mit Zeitverbrechen. Also das passt. Ne? Wir gehen jetzt nicht in die Gastronomie. Wir haben ja ein Zeitcafé im Haus, nur das wird von Profis betrieben aus der Gastronomie und jetzt nicht von uns. Ne? Aber im Bereich der Publizistik gibt es unter der Marke Zeit viele Möglichkeiten. Wir stehen ja für einen Begleiter für Menschen, die gerne in unserer Gesellschaft etwas bewegen. Ne? Und die können wir thematisch sehr weit, sehr breit begleiten.
An welchen Erfolg bezüglich eines Produktes, einer Idee, denken Sie eigentlich gerne zurück?
Also wie wir Zeit online stark ausgebaut haben, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie wir jetzt Abo First und ausgerufen haben vor 5, 6 Jahren. Das war sehr wichtig für unser Haus. Das hat sehr viel zusätzlichen Umsatz und Ertrag gebracht. Jetzt KI mag ich sehr gerne. Wir haben eine KI-Taskforce, 5 Leute.
Wann sind Sie damit gestartet? Wann ungefähr? Also im Dezember 23, glaube ich, oder 22 kam ChatGPT in unser Leben. Und wann haben Sie damit gestartet?
Naja, ChatGPT kam in unser Leben im Dezember 2022 und im Januar 2023 haben wir dann schon den ersten hier erkoren zum Direktor KI. Und der hat dann jetzt ein Team von, er und sein Team sind insgesamt 5. Und wir haben ein größeres Team, die an KI-Projekten hier im Haus arbeiten, das sind 30. Also das ist spannend, das ist so wie die Erfindung des Smartphones. Ja. Und da gibt es viele neue Möglichkeiten und es ist logisch, dass wir uns da draufstürzen. Ja. Oder jetzt unser TikTok-Team, das freut mich auch sehr. Das hat jetzt erst gestartet Anfang diesen Jahres, aber tummelt sich da sehr erfolgreich.
Jetzt auf der einen Seite erfolgreich. Welches Vorhaben ist so überhaupt nicht gelungen?
Was ist mal so richtig in die Grütze gegangen?
Ja, schönes Wort.
Nun, viel, ja, viel ist in die, ist beim ersten Anlauf nicht gleich erfolgreich gewesen. Dann haben wir nachjustiert. Ne? Und dann haben wir nochmal nachjustiert. Ich erinnere mich, als wir unsere erste Zeitschrift starteten, Zeitwissen, die hatte beim ersten Kioskverkauf über 100.000. Beim zweiten Kioskverkauf waren es noch 50.000 und beim dritten Kioskverkauf waren wir dann, glaube ich, so bei 15.000. Also das zeigt, wir haben da im Zeitschriftengeschäft einiges noch zu lernen gehabt. Wir haben dann die Zeitschrift mehrmals gehäutet und mehrmals neu aufgestellt und bis wir den richtigen Rhythmus gefunden haben. Also man braucht Hartnäckigkeit, ja, Ausdauer und Lernfähigkeit. Dann werden die Dinge dann im zweiten, dritten, vierten Anlauf erfolgreich.
Das ist bestimmt spannend und da entscheiden sie wahrscheinlich mehrere drüber, dann zu sagen, okay, wir machen weiter, das lohnt sich nicht mehr. Das macht keinen Sinn.
Eine Sache haben wir dann eingestellt, das war eine Idee, die ich hatte, ein Golfmagazin. Ja? Und das haben wir 2 Jahre lang betrieben. Und trotz meines ganzen Einsatzes und dem Einsatz von einigen hier im Haus, haben wir mal jedes Jahr mal gerade so eine rosa Null geschafft. Und dann habe ich erkannt, bei allem, trotz allem Schweiß, trotz allem Einsatz und Ansprache von ganz vielen potenziellen Kunden, das wird nichts.
Was würden Sie heute gerne machen? Gibt es heute, so wie Sie damals den Golf-Moment hatten, Mensch, das wäre doch toll, wäre heute was, wo Sie sagen würden, dagegen, das Magazin würde ich gerne.
Nein, noch eine Sache, die ich auch sehr stark propagiert habe, haben wir dann wieder verabschiedet, die Fußballseite.
In der Zeit.
In der Zeit gab es mehrere Jahre eine Fußballseite, die war inhaltlich auch sehr gut, große Interviews, nur die Zeit verbindet man nun ums Verrecken nicht mit Fußball. Da können wir uns auf den Kopf stellen und da diese Seite trotz wirklich guter Qualität halt von unseren Leserinnen und Lesern nicht so genutzt wurde, haben wir sie dann wieder vom Markt genommen.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wer liest denn heute die Zeit? Also meine Erinnerung mit der Zeit ist immer an dem Donnerstag oder je nachdem am Freitagmorgen, wenn ich am Flughafen war, diese Aufmachung mit dem, in der Regel ein wunderbares Motiv mit einer Überschrift, die schon fürs ganze Wochenende reichen würde. So, wer ist der Zeitleser oder wer ist die Zeitleserin?
Menschen, die sich für die Gesellschaft interessieren, sich für die Themen interessieren, die am Leben aktiv teilnehmen und die halt über den Tellerrand gerne blicken und wissen wollen, was passiert im Land, was gibt es an Neuigkeiten in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kultur, im Leben, die auch sich gerne unterhaltende Stücke auch mal lesen möchten, auch im Bereich Psychologie, Gesundheit, Finanzen, Geldtipps, das haben wir alles in der Zeit und auf Zeit Online.
Und gibt es Leserinnen und Leser, wo Sie sagen, Herr Gilgen, das ist eine Gruppe, die würde ich mir für uns wünschen oder wenn wir die noch mehr für uns gewinnen könnten, also ich weiß nicht, Alter, Milieu?
Ja, ich hätte, wir sind sehr stark in den größeren Städten vertreten. Mhm. Ich finde es schön, wenn wir noch ein bisschen auch stärker in Städten, aus denen Sie zum Beispiel kommen, Regensburg, Augsburg, auch in mittleren Städten vertreten sind, hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, was wir inhaltlich bieten. Ne? Ich möchte gerne, dass wir eine Zeitung oder keine Zeitung, wir sind ja ein Newsportal, wir sind ja eine Erlebniswelt, ne? dass diese Erlebniswelt unter der Marke Zeit von möglichst vielen wohlmeinenden Menschen gelesen oder gehört wird. Es gelingt uns jetzt zunehmend über die Podcasts, weil über die Podcasts, also Zeitverbrechen oder Was jetzt, unser Daily, damit erreichen wir doch neue Zielgruppen. Ne? Jüngere vor allem und auch die halt nicht sonst mit der Marke Zeit im Kontakt sind.
Ja, spannend, wenn Sie das so erzählen. Fällt mir ein, bevor wir in das Thema der Transformation gehen, gibt es Verlagshäuser, andere große Verlagshäuser auf der Welt, wo Sie schon mal draufschauen und sagen, guter Move, interessant, oder mit denen Sie auch im Austausch sind, weil man das Gefühl hat, man kann voneinander lernen, sich anreichern?
Selbstverständlich. Also ich bin ständig im Gespräch mit unseren Partnern im Markt, also der Spiegel, die FAZ, die Süddeutsche, dann unsere Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Tagesspiegel, mit denen bin ich ständig im Gespräch. Jetzt im Ausland finde ich den Economist sehr spannend. Das ist eine tolle Marke, die für hohe Qualität spricht, steht, die auch eine Reihe von interessanten Podcasts hat, die uns also sehr ähnlich ist. Wir schauen selbstverständlich auch auf die New York Times und auf erfolgreiche Häuser in Skandinavien. Die sind, obwohl die Märkte deutlich kleiner sind, ja. 5,5 Millionen Einwohner in Norwegen, 5,5 Millionen in Schweden, 5,5 in Dänemark, in Finnland sind es 5,5, in Schweden sind es 12, in Dänemark sind es 5 und in Norwegen 5,5. Die sind, was die Digitalisierung angeht, uns 1-2 Jahre voraus und die besuchen wir auch und diskutieren mit denen.
Das ist eine gute Überleitung zum Thema der Transformation. Wir haben ja als Überthema Thema Marken ist ja uns das Thema Transformation. Welches Transformationsthema beschäftigt Sie heute als Geschäftsführer der Zeit in diesen Tagen?
Wir haben bei der Zeit 2 Redaktionen. Die einen arbeiten für die abgeschlossene, für die Wochenausgabe, die ja zur Hälfte auch schon digital gelesen wird, aber die halt einmal in der Woche rauskommt. Und die andere Hälfte der Redaktion arbeitet für Zeit Online, für das minutenaktuelle Newsportal. Und diese beiden Redaktionen sind den gleichen Werten verpflichtet. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Authentizität, Qualität. Und wir führen diese beiden Redaktionen jetzt näher zusammen. Das ist ein großes Projekt. Es war gut, dass wir diese beiden Redaktionen haben, weil die haben für beide Angebote, die wir haben, halt alles gegeben. Und das war gut, so stehen wir auf beiden Beinen, stehen wir sehr stark da, also bei der Wochenausgabe, wie auch bei Zeit Online. Aber es ist natürlich klar, dass in einer Welt, die immer komplexer wird, dass wir auch unsere Kräfte, die ja jetzt auf bald 500 angewachsen sind, dass wir die auch bei großen Themen bündeln und die beiden Redaktionen sich immer stärker absprechen und es auch gemeinsame Ressorts gibt. Das ist aber ein Prozess, der ist nicht top-down. Das ist ein Prozess, der nicht angeordnet wird, sondern ein Prozess, der bottom-up läuft. Das heißt, es gibt 11 Arbeitskreise, 11 Arbeitsgruppen, um die beiden Welten langsam zusammenzubringen. Und wenn wir alle Redakteure auf das einheitlich planen und einsetzen, dann wird die Marke Zeit noch publizistisch eine stärkere Kraft entfalten.
Ist ja in der Größenordnung, die Sie ansprechen, ein sehr ehrgeiziges Projekt.
Ja.
Also eher ein dickes Brett, was man bohren muss.
Mhm. Das geht nicht binnen eines Monats, auch nicht binnen eines Jahres, sondern das läuft, bis es fertig ist.
Hat ja auch mit Befindlichkeiten zu tun eines Einzelnen,
ja,
der konditioniert ist auf ein Produkt, sei es das minütliche oder das Wochenprodukt.
Mhm. Mhm.
Ja. Gut. Nächstes Thema. Wie würden Sie den Zeitgeist der Verlagsbranche heute beschreiben?
Nun, der Zeitgeist bei uns ist zuversichtlich und alert, ja, also sehr gespitzte Ohren, aber zuversichtlich. Das ist nicht ganz deckungsgleich mit dem Zeitgeist der Verlagsbranche, wo sehr viel gejammert wird. Ja, bei uns wird nicht gejammert. Jammern bringt keinen Mehrwert. Wenn was nicht funktioniert, dann müssen wir schauen, dass wir es besser machen. Aber es wird nicht besser durch Jammern oder Klagen oder Hilfe vom Staat fordern, sondern es wird besser durch Action, durch Machen.
Wie schafft man das in den Zeiten, wenn die Leute das Verlagshaus verlassen und dann vielleicht in andere Newsportale reinstöbern oder Nachrichten schauen? Da hätte ein oder andere auch mal Anlass, auch mal zu sagen, so, oh, alles so anstrengend. Wie schafft man das, den Ball nach vorne zu spielen? Immer wieder.
Nun, durch ständige Kommunikation innerhalb des Hauses und auch Kommunikation nach außen, dass hier dass das ein Powerhouse ist, in dem viel passiert. Ne? Und wenn diese Stimmung immer wieder animiert wird, ja, da kommt dann keiner auf die Idee zu jammern und zu klagen und zu stöhnen.
Ich muss auch sagen, also die Printpublikation ist in der Regel immer auffordernd und positiv auffordernd. So, wenn man die in die Hand nimmt, dann ist da in der Regel immer eine Botschaft dabei, so nach dem Motto, ey, hab so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
Gut. Sie kennen unser Leitbild, das hier überall im Haus präsent ist, das im Haus entstanden ist und ein Schlüsselwort ist Zuversicht. Zuversicht und Kreativität und Unabhängigkeit, und das wird auch gelebt hier.
Stark. So, jetzt haben Sie einen historischen Zeitpunkt gehabt. Vor kurzem überholte die Zahl der Online-Abonnenten, Zeit Online, erstmal die der Print-Abonnenten. Wie schaut das aus? Wird die klassische Printzeit auf Dauer Bestand haben können?
Also es geht bei uns eigentlich nicht um Print und um Papier, sondern der moderne Redakteur, der hat eine Botschaft, der berichtet über etwas und der schaut, auf welcher Plattform er das am besten raushaut, mhm, und auf so viel wie möglichen Plattformen, weil ihm geht es ja nicht um Papier, sondern er möchte ja möglichst viel Reichweite für seine Geschichte. Und das ist zauberhaft. Wir haben Papier, wir haben digital, wir haben Audio, wir haben Video, wir haben Social und wir haben die Bühne. Also wir haben so viele Plattformen wie noch nie. Also für einen Redakteur heute ist die spannendste Zeit.
Welche Überzeugung stärkt sich eigentlich in Ihrer täglichen Arbeit aufgrund Ihrer Erfahrung? Gibt es da ein paar?
Ja, ich glaube an Menschen. Ich glaube an die. Ich glaube daran, dass man jeden Menschen gewinnen kann für das Gute. Ja, dass man jeden Menschen gewinnen kann für, dass man ordentlich zusammenarbeitet, dass er sich einsetzt, dass er sich engagiert, wenn man ihm ausreichend Wertschätzung gegenüber bringt, wenn man sich ausreichend mit ihm auseinandersetzt, mit ihm gemeinsam überlegt und ihn wertschätzt, dann kann man Berge versetzen.
Das sind schöne Überzeugungen. Und an welchen Themen arbeiten Sie gerade für die Zukunft, wenn Sie es sagen dürfen? Worauf können die Zeitleser oder Ihre Community sich freuen?
Ja, wir arbeiten an mehreren neuen Abonnements. Ja. Abonnements, um das große Abo zu stärken und die wieder neue Interessen unserer Leserinnen und Leser ansprechen. Die wollen wir noch im Laufe des vierten Quartals auf die Straße bringen.
Rechtzeitig vom Christkind.
Ja.
Wir haben das Jahr 2034, 10 Jahre von heute. Was macht die Zeit? Wie findet die statt in 10 Jahren von heute?
Ja, nun, in 10 Jahren, das ist ein gewaltiger Zeitraum, weil die Welt wird ja immer komplexer und die Innovation draußen wird immer schneller. Deshalb kann ich da wenig vorhersagen. Ich kann nur meine Hoffnung, meine Erwartung aussprechen, dass das Unternehmen nochmal ordentlich gewachsen ist und sich noch mehr um seine Zielgruppen gekümmert hat, noch mehr für die Studenten macht, für die Babyboomer, die dann alle in Rente sind, ihnen noch mehr Services anbietet, so Shopreisen, dass wir unsere Konferenzen ausgebaut haben und dass die Zeit, ob Print, Digital, Audio, Video, Social, noch stärker geworden ist. Wir sind jetzt schon unter den Überregionalen die stärkste Marke, was den Umsatz angeht, was die Profitabilität angeht und möchte, dass diese Marke noch mehr Menschen erreicht und dass es in 10 Jahren dann hoffentlich nochmal einen ordentlichen Schub genommen hat.
Zum Abschluss unseres Gesprächs gibt es den Fragenhagel.
Fragenhagel.
Schnelle Fragen, kurze Fragen, wenig bis kaum Bedenkzeit. Sie sagen einfach, Sie hauen einfach einen raus. Um wie viel Uhr beginnen Sie Ihren Tag?
7 Uhr.
Und wann endet Ihr Tag?
Manchmal 1 Uhr in der Früh, manchmal 10 Uhr, meistens um 8 Uhr.
Was motiviert Sie jeden Tag aufs Neue?
Die Dankbarkeit.
Oh.
Die Dankbarkeit, dass ich einen schönen neuen Tag vor mir habe, wo ich besser werden kann als der Tag zuvor.
Wow, das ist doch toll. Das werde ich mir merken. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag hier?
Ja. Ich erinnere mich, ich stieg im 3. Stock aus und dachte, naja, die Zeit, da ist ja der Helmut Schmidt und die Gräfin Dönhoff, das wird schon alles ein bisschen gediegener hier sein. Aber was mich da erwartete, das hätte ich nicht, daran hätte ich nicht gedacht, das sah aus wie eine Rumpelkammer.
Oh mein Gott.
Der 3. Stock, unser Empfang, es war so ein dunkelbrauner Teppichboden, der ins Grüne changierte. In der Ecke stand eine Yucca-Palme, die hatte oben noch ein paar grüne Blätter, ansonsten war da ein langer brauner Stamm. Es war rechts ein uraltes Sofa, wo ich Sorge hatte, dass gleich die Sprungfedern rauskommen. Und links, das war überhaupt der Hammer, da sah man schemenhaft hinter Panzerglas 2 Damen sitzen mit ordentlich onduliertem Haar. Wenn man mit denen kommunizieren wollte, dann war das wie in einer Bank, so an der Kasse. Das war schon sehr speziell, ja. Ich habe dann versucht, das möglichst schnell rauszureißen, das Panzerglas und den Empfang dann auf ein freundliches, zugewandtes, offenes, helles Niveau zu bringen.
Haben Sie die Yucca-Palme retten können?
Ich glaube, die ist als erste rausgeflogen, achtkant.
Jetzt an alle da draußen, an alle Berufsanfänger und die gerade wechseln wollen, das ist ein gutes Beispiel, dass man nicht alles glaubt, was in LinkedIn steht, dass man sich den Laden vorher anschaut, sondern einfach hingeht und das so annimmt, wie es ist. Der Weg von Herrn Esser zeigt, wie viel Spannung da drin sein kann. Weiter geht's. Agil oder traditionell?
Agil.
Der beste Teil Ihres Jobs ist?
Die kreativen Gespräche mit meinen Kollegen.
Der schlimmste Teil Ihres Jobs ist?
Wenn ich ganz gelegentlich mal auch jemanden verabschieden muss. Selten.
Haben Sie ein Zeit-Lieblingscover?
ein sehr schönes Cover. Das war, als wir einen nackten Mann vorne drauf hatten.
Oh.
Der sah aus wie von Michelangelo gemalt. Gehämmert und oder gemalt.
Ja.
Michelangelo hat beides gemacht. Ne? Ja.
Was ist Ihr Lieblingsessen aus der Zeitkantine?
Ich mag gerne Nudeln mit Pesto, mit drei Geschmacksrichtungen. Da kommt Pesto dazu und dann Tomate und noch so Carbonara.
Die kennen sich schon, wenn sie dann, klar, ne? Dann passt das auch, kann ich mir vorstellen.
Trikolore.
Mit welcher Person im Verlag tausche ich mich am meisten aus?
Ich tausche mich am meisten aus mit meiner Assistentin Nina Hoffmann.
Stimmt. Eh klar. Und wofür steht die Marke Rainer Esser?
Für Freude an der Arbeit und Zuversicht.
Herrlich, würde man sagen, im Rheinland. Welche Entscheidung der letzten Jahre war besonders mutig?
Besonders mutig waren sicherlich die Entscheidungen, die Redaktion deutlich auszubauen. Also 500 ist schon Wort, weil die müssen ja auch alle ernährt werden. Und dass sich diese Investition in die Redaktion dann auch in zusätzlicher Auflage niederschlägt, das kann man ja hoffen, aber nicht vorhersagen. Also es ist erstmal eine Investition und dazu gehört es schon ein bisschen Einsatz und Nachdenken.
Und was war die beste Entscheidung im letzten Jahr?
Die beste Entscheidung war, dass wir ein TikTok-Team auf den Weg gebracht haben. Weil das bringt keinen schnellen Return. Es ist ein sehr mittelfristig und langfristiges Projekt. Aber dass wir in dieser jungen Zielgruppe jetzt auch Momentum erreichen, das macht großen Spaß, große Freude.
Lieber Herr Esser, es war mir eine wirklich große Freude, mit Ihnen das Gespräch führen zu können. Da ist so viel drin gewesen, auch für einen, der kein Verlagshaus fühlt, was man mitnehmen kann in seinen Alltag. Das ist ja auch die Grundidee des Podcasts Marken des Jahrhunderts. Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie gesund bleiben und viel, viel Freude bei der Arbeit haben und ein Grundmaß an Körperspannung erzeugen.
Haha, großartig. Herzlichen Dank.
Bitteschön. Das war's mit dem Podcast Marken des Jahrhunderts für diese Folge. In der zweiten Folge spreche ich mit Miriam Bird über den deutschen Mittelstand. Danach hören Sie die Gespräche mit den Köpfen, Machern und Gestaltern der Marken des Jahrhunderts, wie diese Marken klingen und wie diese Unternehmen mit dem Thema Transformation umgehen. Und es geht noch um so viel mehr. Ich bin Raphael Gilgen und freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bleiben Sie gesund, bis dann, auf Wiedersehen.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgen.